Ja, vielleicht geht's euch wie uns und ihr stellt fest, nun sind wir einige Jahre verheiratet und miteinander unterwegs und wir haben keinen äußeren Feind mehr, an dem wir uns abarbeiten können. Die Illusionen, die Kinder sind aus dem Haus, ja. Die Illusionen, die wir zu Beginn unserer Begegnung hatten, sind auch irgendwie verflogen. Auch aus dem Haus. Wir sind am Boden der Tatsachen angelangt und merken, Ehe ist eine anstrengende Sache, die trotz vieler Arbeit aneinander und miteinander ermüdet. Oft findet man sich in einer gewissen Resignation wieder, aber man macht weiter. Vielleicht auch deshalb, weil man sich ja vor Gottes Jawort gegeben hat und als gehorsamer Christ sich nicht versündigen möchte. Aber eigentlich leben viele Paare keine Ehe mehr, wie Gott sich das so gedacht hat. Sondern sie wahren eher so den äußeren Schein, leben als Wohngemeinschaft zusammen. Die ganze Lebendigkeit der Beziehung ist verschwunden, verliebt ist man schon lange nicht mehr. Man hat sich von der Sehnsucht verabschiedet, wirkliche Erfüllung durch den anderen zu bekommen und empfindet sich selbst auch nicht mehr als Geliebte oder Liebende. So viele Verletzungen haben uns an den Punkt gebracht und nun versorgen wir uns eben so gut, wie es geht, unsere Wunden, die ja auch immer wieder erneuert werden. So, nun habe ich euch eine ziemlich depressive Sichtweise hineingeführt, die aber leider bei vielen Realität ist und war. Die Frage ist, gibt es einen Ausweg? Erleben wir das so? Ich oder wir erleben beides. Es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma, der jedoch auch mit dem, was zu tun hat, dass Veränderung begrenzt ist. Und man deshalb auch zu manchem, was geworden ist, einfach Ja sagen lernen muss. Aber ohne Bitterkeit, sondern mit der Weisheit eines reifen Menschen, der erkannt hat, dass er selbst begrenzt ist und sein Partner eben auch. Auf meiner unermüdlichen Suche nach der Wahrheit und auch nach Erkenntnis ist mir ein Buch von einem sehr bekannten Paartherapeuten in die Hände gefallen, das mich in vielem, was ich so selbst erlebt hat, bestätigt hat, aber auch irgendwie eine neue Sicht mir gegeben hat und mir geholfen hat, mit manchem besser klarzukommen, weil ich es einfach jetzt besser verstehe. Und der beschreibt 5 Phasen einer Ehe. Und jetzt werde ich mal das Geheimnis aufklären, warum wir hier da so in dieser Montur stehen. Werde euch jetzt diese 5 Phasen der Ehe so beschreiben und wir werden nach jeder Phase euch ein bisschen Einblick in unseren Ehealltag geben. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, das wir jetzt da so ein bisschen durchziehen und das sind unsere Hobbys. Und ihr seht, wir haben sehr unterschiedliche Hobbys. Wir sind auch selber sehr unterschiedlich. Und deshalb haben wir gedacht, wir unterstützen das jetzt mit der Kleidung. Und deshalb, damit es auch vom Theaterstück ein bisschen passt, stehen wir jetzt hier so. Ja, die erste Phase nennt man Verschmelzungsphase. Sie ist die Phase der Verliebtheit. Jeder projiziert sein Idealbild auf den anderen. Man versucht, seine eigenen Mängel mit den Stärken des anderen irgendwie zuzudecken. So meint zum Beispiel mancher kontaktgehemmte Mann, sich der Kontaktfreudigkeit der Frau einverleiben zu können oder das mit der Kontaktfreudigkeit der Frau verbinden zu können. Da denkt man, naja, ich bin nicht so kontaktfreudig, aber mein Partner ist es und der kann mir ja dann vorangehen und Beziehungen für mich knüpfen, ist ja alles ganz wunderbar. Oder umgekehrt, so eine von Emotionen geschüttelte Frau, die denkt, ach, mein Mann, der hat so eine kühle Klarheit. Ja, da kann ich von der kühlen Klarheit meines Mannes profitieren. Das ist ganz gut. Und da merkt er schon, da verschmelzen die Partner so ein bisschen miteinander. Jeder will so ein bisschen so vom anderen was haben und so ein gutes Bild dafür ist auch ein Puzzleteil. Also das eine fügt sich so ganz passend in das andere hinein. Man hat das Gefühl, sich im anderen zu finden und empfindet dann auch eine große Einheit. Aber wie bei den Puzzleteilen auch, die sind dann nicht mehr einzeln, sondern die sind dann zusammen. Also man lebt praktisch nicht mehr so als Individuum. Das ist so eine Phase von einer symbiotischen Einheit. Als Beispiel könnte man vielleicht nennen, da ist ein junges Paar, der eine sitzt, der Junge sitzt mit dem Walkman im Zug und daneben sitzt seine Freundin und liest ein Buch. Auf einmal nimmt der Junge den einen Stöpsel aus dem Ohr und stöpselt der Freundin den Stöpsel rein. Und die Freundin, die nimmt das Buch und legt es auf beide Knie. Also da sieht man, an dem sieht man, wie jeder mit der Tätigkeit des anderen so ein bisschen verschmilzt. Viele Probleme aus der Zeit der frühen Kind- und Elternsymbiose fließen in diese Phase mit ein. Was man dort nicht bekommen hat, das ersehnt man sich eigentlich so von seinem Partner und glaubt, durch diese Verschmelzung ganz und gar heil zu werden. Und man fängt dann an, so unbewusste Beziehungsverträge zu schließen. Kann zum Beispiel sein, ich werde meine Stärke, die ich als Mann habe, für dich einsetzen, dir helfen und du wirst mich von meinem Gefühl der Minderwertigkeit erlösen. Oder ein anderer Beziehungsvertrag könnte sein, ich schenke dir Anerkennung und du brauchst und die du brauchst, ich schenke dir Anerkennung, die du brauchst und du gibst mir bedingungslose Geborgenheit und Sicherheit. Oder ich befreie dich von deiner Traurigkeit und du gibst meinem chaotischen Dasein Struktur. Ihr merkt, in diesen Verträgen, da ist immer Leistung und Gegenleistung geregelt. Der Zweck der Beziehung ist immer, sich gegenseitig Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, die in der eigenen Beziehungsgeschichte bisher irgendwie unerfüllt blieben. Aber solche Verträge sind natürlich nicht erfüllbar, weil man solche Grundbedürfnisse eben nur in so einer symbiotischen Lebensgemeinschaft erfüllt kriegt, wie Mutter und Kind sie haben. Aber die Kindheit lässt sich nicht wiederholen. Sie ist vorbei und wir sind erwachsen. So, und jetzt kommt das erste Anspiel.
Hallo Mirjam, du hast ja ein tolles Hobby. Ich habe gehört, du gehst reiten.
Hallo Jägersmann.
Ah, Reiter, ja. Reitersfrau. Ja, was hast du denn für Pferd?
Ah, ich habe einen Spanier, so einen richtig coolen, weißt du. Der hat so viel Power und der hat einen mega eigenen Willen. Er ist schwarz und so richtig cool. Und das gefällt mir, dass der so einen eigenen Willen hat. Der passt irgendwie gut zu mir.
Ja, das glaube ich auch, ja. Und dein Outfit erst, hey, echt, das ist echt klasse.
Ja, man tut, was man kann.
Mit Besatz und, boah, das ja, gibt klar. Schon was her.
Ja, das echt braucht man, sonst rutscht man. Ja, sonst rutscht man. Aber du hast ja auch eine Lederhose. Da sind wir wenigstens in dem, wenn so beides Leder.
Ja,
gell,
ja.
Und du hast auch ein tolles Hobby.
Ja, ich bin auch viel draußen.
Ja. Das stelle ich mir total interessant vor, wenn man da so im Hochsitz sitzt und dann ziehe da die Scharen von Tiere da aneinander. Boah, das ist bestimmt richtig interessant. Wie weißt denn du, was das für ein Tier ist? Also, natürlich Fuchs und Rehe, das kann ich auch unterscheiden.
Ja,
aber so die einzelnen Gattungen, so, ob das ein Männle oder Weible oder.
Ja, spricht mal an.
Die spricht man an. Also du sagst, hallo Emilie oder hallo Ferdinand, so?
Nein, also der Jäger, der hat eine bestimmte Sprache. Ja? Das gibt vielleicht bei den Reitern auch, aber die Jäger haben das auch. Aha. Und die sagen, wenn die ein Tier anschauen, dann müssen die das einmal ansprechen. Und das heißt, die schauen, ist es ein Bock, ist es ein Geiß, ist es ein Schmalre, ein Kitz. Und das sagt der Jäger ansprechend dazu.
Ah, okay.
Ja. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich dann aufstehe und schrei, hier bin ich. Ja. Das macht vielleicht du.
Ja.
Na, du schreist dein Pferd vielleicht an, also ich mach's nicht.
Ja, nimmst mich mal mit auf Jagd.
Oh, ja. Gern, gern.
Oh ja, das machen
aber
wir mal
an dem
zusammen.
Zug nimmst du mich auch mal zum Reiten.
Ach ja, du, ich sorge dir ganz liebst.
Aber ganz so brav. Ein und dran muss mich auch, gell?
Ja, na klar, ja, das mache ich. So. Ist ja schon schön, wie wir das so miteinander machen, gell? So. Aber leider ist es so, dass diese Phase nicht von Dauer sein kann. Wenn man nämlich versucht, diesen Zustand festzuhalten, dann wird er zur Blockade von einer individuellen Entwicklung, weil man so irgendwie aneinander gebunden ist. Jeder will alles mit dem anderen machen und irgendwann beginnt einer von beiden vielleicht auch unbewusst Widerstand zu leisten, und um sich Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Und dann sind wir in der nächsten Phase angelangt. Und die heißt Phase des Widerstands gegen die Verschmelzung. Wie drückt sich das im Verhalten aus? Drückt sich da aus, dass so eine zunehmende Depressivität oder auch Unzufriedenheit meistens erst eines Partners anfängt? Oder auch in so plötzlich ausbrechenden, heftigen Streitereien? Es können auch viele kleine Rangeleien an der Tagesordnung sein. Kennt ihr das vielleicht, dass ihr euch wegen Kleinigkeiten in die Haare bekommt? Also der Bernd und ich, wir waren da absoluten Meister drin. Wir sind es immer noch, aber es gab so eine Zeit, da war das echt krass. Was passiert, wenn sich die Partner solchen Anzeichen nicht stellen? Dann sucht sich der Widerstand indirekte Wege. Es kann eine sexuelle Erlebnisunfähigkeit sein, es kann eine Sucht werden, können auch psychosomatische Krankheiten entstehen. In dieser Phase, da spielen die Partner recht unerquickliche Spiele miteinander. Sie machen sich gegenseitig Vorwürfe und das, was früher Grund der Anziehung war, wird jetzt zum Grund der Abstoßung. Die früher bewunderte Größe des Mannes wird zum Beispiel jetzt von der Frau als aufgeblasene Übermacht erlebt. Und die früher genossene Anschmiegsamkeit der Frau wird jetzt vielleicht vom Mann als lästiges Klammern erlebt. Beide sind noch stark aufeinander bezogen, aber nicht mehr idealisierend, sondern jetzt eher negativ und verteufelnd. Was beim einen nicht gut läuft, wird dem anderen als Schuld in die Schuhe geschoben. Keiner hat Selbstverantwortung für seine eigenen Angelegenheiten übernommen. So, kommt wieder das zweite Anspiel. Also ich sag euch, der Bernd, jedes Wochenende steht er morgens um 4 auf, dann werde ich immer wach. Oh, das nervt mich so, dann ist er so laut und dann geht er da auf Jagd und dann kommt er heim und will, dass ich als braves Mütterlein das Frühstück fertig habe und dann frühstücken wir kurz zusammen und dann fängt er schon an, müde zu werden und dann trant er das ganze Wochenende da auf seinem Sofa rum und schläft und ach, das ist so nervig, es nervt mich so ohne Ende, diese blöde Jagd. Wie kann man nur so ein doofes Hobby haben, wie der Bernd? Also, und so ein richtiger Eigenbrötler ist der. Der sitzt da allein auf seinem Hochsitz und guckt da die Viecher an und das die ganze Zeit. Und, ah, ich war ja mal dabei, gell. Also sowas todlangweilig ist. Ihr glaubt's nicht? Mega nervig ist das.
Also die Miriam mit ihrem Carlos, das geht mir so am Senkel, ja. Nur noch Carlos. Was frisst er? Welches Leckerli braucht er heute? Welchen Stall braucht er heute? Welches Heu, das mag er nicht? Oh Mann, hey, dann kommt sie heim, die Haare, die riechen so richtig nach Stall. Oh, das. Puh, also von diesem lockigen Pracht, das ist ja noch schön, aber dieser Geruch, oh. Also ich verstehe es gar nicht, was da Ist einfach so nervig.
Hallo, Bernd.
Hallo.
Dein Tonfall. Das könntest du auch ein bisschen netter sagen.
Na, aber deine Art und Weise war auch schon mal freundlicher.
Ja, das ist immer typisch. Wenn ich was an dir bemängel, dann kommt sofort das Gleiche wieder zurück. Kannst du dir nicht mal was Eigenes einfallen lassen?
Ja, du schau mal im Vorraum. Genau das mache ich. Im Vorraum, da stehen die Stiefel, da warst du schon 3 Wochen da. Ja. Was meinst du, was da für Gestank ist?
Ich gehe wenigstens bloß alle 3 Wochen zum Reiten. Du bist ständig auf Jagd.
Ja, das sehe ich aber anders. Und dann schauen wir im Wohnzimmer, wie es da ausschaut. Weißt,
das ist das Einzige, was du hast.
Einfach mal Ordnung halten, ja?
Das ist das Einzige, was dir einfällt. Wirklich das Einzige. Und was auch noch wichtig ist, ist schlafen. Schlafen ist ganz wichtig, gell? So, jetzt sind wir in der nächsten Phase. Wenn einer anfängt, Verantwortung für seine eigenen Schwäche oder für seine eigene negative Seite zu übernehmen, dann kommt man so ein bisschen in die dritte Phase, und die heißt Distanzierungsphase. Jeder oder einer von beiden geht einen Schritt aus dieser gegenseitigen Verklammerung heraus, stellt sich auf eigene Füße und übernimmt für seine Angelegenheiten Verantwortung. Manchmal muss dieser Schritt auch einseitig gegangen werden, weil der andere noch an dieser symbiotischen Phase, an der Verschmelzungsphase festhält und sich weigert, loszulassen und den anderen immer wieder so in Streitereien verwickelt. Die Weigerung eines Partners, den Schritt in die Distanzierung mitzugehen, zwingt den anderen manchmal zu einem dramatischen Schritt. Dramatischer, als es eigentlich nötig wäre, wenn der andere mitgehen würde. Worum geht's eigentlich in dieser Phase? Es geht um die Lösung unberechtigter Bindungen, unberechtigte Forderungen der Eltern, die uns zu Antreibern geworden sind. Zum Beispiel, sei perfekt, mach's mir recht, sei verantwortlich, sei so eine Frau oder so ein Mann, wie ich es bin. Wenn etwas schief läuft, bist du schuld. Es geht auch um Autonomie in dieser Phase und um Individualität. Ein Finden seiner selbst als Mann und Frau. Distanzierung bedeutet Trennung. Aber nicht unbedingt so, wie es von vielen praktiziert wird. Und dann schließlich in einer Scheidung endet. Trennung ist nicht im Gegensatz einer Paarbeziehung zu verstehen. Eine Beziehung braucht Phasen der Einheit und Phasen der Trennung, der Bewegung zwischen Autonomie und Verbundenheit. Das macht das Leben aus, und so bleibt die Beziehung lebendig. Trennung bedeutet deshalb nicht einfach auseinanderzugehen, sondern es ist eine Form der gesunden Distanzierung. Was kann das bedeuten im Alltag? Es kann bedeuten, dass man eigene Aktivitäten pflegt, dass man sich einen eigenen Bekanntenkreis aufbaut, dass man auch mal allein Urlaub macht, vielleicht sogar lange Zeit nicht mehr miteinander schläft. Oft beinhaltet diese Zeit auch eine intensive Beschäftigung mit dem eigenen Gewordensein. Und dabei benötigt man dann auch manchmal Hilfe von außen, damit man so seine eigenen destruktiven Verhaltensweisen entlarven kann. Während in der Phase der Verschmelzung die Lichtseiten des einen so die Schattenseiten des anderen überstrahlt haben und in der Phase des Widerstands nur die Schattenseiten des anderen erlebt wurden, werden jetzt in dieser Phase dem anderen seine Schattenseiten überlassen und Verantwortung für meine eigenen Schattenseiten übernommen. Und dann wird auch erkannt, dass man den Partner nicht ändern kann. Dass dieser Versuch, den Partner zu ändern, immer nur im Disput endet. Änderung kann nämlich nur bei sich selber beginnen. Der andere wird losgelassen und man wendet sich seinen eigenen Entwicklungsaufgaben zu. Und komischerweise stellt man dann manchmal fest, dass beim anderen Stress entsteht. Obwohl man den jetzt in Ruhe lässt, sich selbst anders verhält, sich ändert, sich mit sich selbst beschäftigt, ist immer noch keine Harmonie hergestellt. Was ist der Grund für diesen Stress? In der Familientherapie, da wird oft das Mobile als Bild für Interaktionen in der Familie verwendet. Wenn ihr euch so ein Mobile mal vorstellt, in dem Mobile hat jede Figur seinen Platz, damit das Mobile ausbalanciert ist. Und wenn einer jetzt den Platz ändern wird, also wenn man einen Teil in dem Mobile wegtun wird, wird das ganze Mobile in eine Disbalance kommen. Und jeder müsste in diesem System wieder neu seinen Platz finden, damit es ausbalanciert ist. Deshalb wird durch die Veränderung des einen zwangsläufig ein Veränderungsprozess im anderen in Gang gesetzt. Und wisst ihr, darin liegt eine große Chance und Hoffnung, dass durch mein Arbeiten an mir selbst, ohne mein Zutun, ohne das, dass ich am anderen rumnörgel oder versuche, den anderen irgendwie zu verändern oder was auch immer, dass nur durch mein Arbeiten an mir und meiner Persönlichkeit auch bei meinem Partner eine Veränderung eintritt. Das ist ein ganz großes Geheimnis. Ich kann nämlich dann meine ganze gesamte Kraft in meine Entwicklung investieren und muss mich nicht an der schwierigen Aufgabe aufreiben, ihn zu verändern, weil es ja eh nicht funktioniert. So, jetzt die nächste. Du Bernd, ich wollte dir mal mitteilen, ich gehe nächstes Wochenende ins Schwabenland. Ich möchte da ein paar Freunde besuchen.
Okay, schön, dass du mir sagst.
Ja, wollte ich dir mal mitteilen.
Ich hätte eh keine Zeit, weil ich habe am Samstag mit dem Hans-Georg was ausgemacht, da wollten wir was Hochsitz bauen, aber ja, das geht halt jetzt nicht. Aber finde ich gut, dass du das magst.
Dem ist das total egal. Ist das total egal, dass ich jetzt nach Mössinger gehe und da meine Freunde besuche. Also, vielleicht ist es auch besser so, dann streiten wir uns schon. Ne?
In Grundnummer tut es mir schon leid. Also eigentlich möchte ich es ja bei mir haben. Das ist eigentlich, tut es mir weh. Eigentlich möchte ich ja Beziehung mit ihr. Aber es klappt nicht so richtig. Und bevor wir uns jetzt da ein wenig in die Wolle kriegen, soll sie lieber gehen. Dann habe ich auch meine Ruhe.
So, einige Wochen, Monate später. Du Bernd, ich werde jetzt öfters weg sein. Ich habe mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ich habe gedacht, wenn ich das mache, das tut mir selber gut und bereichert auch meine Arbeit. Und ich glaube, da lerne auch ich was von mich. Und deshalb werde ich öfters jetzt weg sein.
Wie lang meinst du?
Die Ausbildung geht 3 Jahre und da ist man schon so 6-7 Mal im Jahr dann weg am Wochenende. Oh,
das ist dann aber schon sehr intensiv.
Ja, schon intensiv, ja.
Also ich finde es gut, dass du das machst.
Ach
also,
echt, ja.
Das finde ich echt klasse, ja, gut. Ja. Aber ich wollte in dem Zuge, weil wir jetzt schon so beieinander sind, einmal sagen, ich habe nämlich da so interessant in Schloss Graheim, da ist so Seelsorge-Wochenende, ein längeres und so. Da geht's um Identität und da habe ich mich angemeldet. Oh. Und das finde ich, den Typ kenne ich, der das leidet. Aha. Und da möchte ich gern hingehen.
Boah, das finde ich auch toll, dass du das machst. Super. Ja, wenn das so abläuft, dass jeder sich ein Stück weit um sich selber kümmert und wächst und reift, dann kommt man irgendwann in die 4. Phase. Und die 4. Phase, die ist wieder ermutigender. Das ist nämlich die Phase der Wiederannäherung. Paare, die gelernt haben, die Distanzierungsphase nicht gegeneinander zu erleben, die schaffen das immer mehr, die eigenen Schritte in der individuellen Entwicklung des anderen nicht als was gegen sich Gerichtetes zu erleben, sondern als Anspruch und Herausforderung zu eigenen Entwicklungsschritten. Wenn ich zum Beispiel merke, dass die Abgrenzung meines Partners mich in eine Situation bringt, wo ich Langeweile empfinde, dann kann ich mir überlegen, warum ich selber nichts mit mir anzufangen weiß. Vielleicht bewegt mich das auch, selber aktiv zu werden und manches auszuprobieren, was ich bisher ängstlich vermieden habe. Insofern inspiriert man sich dann gegenseitig, trotz einer vielleicht einer Auseinandersetzung. Aber das ist dann kein unfruchtbarer Streit mehr, sondern man bringt sich gegenseitig vorwärts. Die Phase der Wiederannäherung ist gekennzeichnet von einem vorsichtigen Ausprobieren, ob sich die neu gewonnene Freiheit und Autonomie nun auch in eine neue Form der Beziehung hineinbringen lässt. Man hat ja dann gelernt, so eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, und jetzt versucht man, das im Gegensatz zu früher, wo man vielleicht nur bestrebt war, das dem anderen recht zu machen, versucht man das jetzt vorsichtig zu äußern. Da ist wirklich Vorsicht nötig, weil wir ganz schnell in der Gefahr sind, wieder so in alte Muster zurückzufallen. Man sollte eigentlich so neue Beziehungsverträge miteinander aushandeln, bezüglich auf verschiedene Lebensbereiche, um so ein Gleichgewicht zu bilden zu den alten, unbewussten Beziehungsverträgen, die wir in der Verschmelzungsphase miteinander geschlossen haben und die letztendlich destruktiv für unsere Beziehung waren. Und diese neuen Verträge, die sind gekennzeichnet von einer großen Freiheit. Man gesteht sich nämlich individuelle Bedürfnisse zu und jeder hat gelernt, auch die zu äußern und dem anderen mitzuteilen. Und wenn sich Bedürfnisse widersprechen, was ja oft vorkommt, versucht man dort, wo es geht, miteinander irgendeinen Kompromiss auszuhandeln. Und manchmal entschließt man sich auch, für den anderen auf eigene Bedürfnisse zu verzichten. Und das tut man nicht, weil man dann auch eine Gegenleistung von dem anderen erwartet, sondern weil man den anderen da damit beschenken möchte. Und dieses Beschenken, das ist jetzt in einem ganz anderen Ausmaß möglich, weil man nämlich gelernt hat, für sich selber zu sorgen, weil man nicht mehr so die Erwartungen an den anderen hat. Und ein ganz großes Geheimnis ist das, wenn man sich selber als Geschenk empfindet, nur dann kann man sich letztendlich verschenken. Ich kann mich nicht verschenken, wenn ich mich selber nicht als Geschenk empfinde. Hi Bernd.
Hi Miriam.
Du, ich habe mir da sowas überlegt.
Ja, was denn?
Ich habe gedacht, wir sind doch so selten abends irgendwie zusammen. Du bist auf Jagd und ich habe dann meine Gespräche und irgendwie sehen wir uns so selten in der Woche. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir ja Tage ausmachen, so im Vorfeld, so am Wochenende, an welche Tage du auf Jagd gehst. Und dann könnte ich an diese Tage vielleicht irgendwelche Menschen, ja, Abendtermine haben.
Die Idee finde ich ist gut, da gehe ich mit. Es ist bloß so, dass die Jagd schon ein bisschen wetterabhängig ist. Also der Wind narrisch geht und es regnet wie aus Kübeln, macht es wenig Sinn, rauszugehen. Okay. Aber an sich, man kann ja jetzt das Wetter googeln, da macht es eigentlich schon Sinn.
Ja, das stimmt. Aber probieren können wir es ja wenigstens.
Probieren bin ich dabei. Und dann an den Tagen, wo wir dann wo wir gemeinsam haben, können wir ja was unternehmen.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Du, ich habe auch noch eine Idee. Echt? Ich hab mir Gedanken gemacht, am nächsten Samstag, da hätte ich Lust, einmal am Brombachsee mit dem Fahrrad rumzufahren.
Aha, okay.
Wir haben doch den Hundeanhänger und ich tue die Fahrräder drauf. Das organisiere ich alles, das mache ich.
Okay.
Und du, ja, wenn du Lust hättest und so.
Ja, aber wir können das ja auch nachmittags machen, dann kannst du morgens noch zum Hochsitzbauer gehen. Es reicht ja, wenn wir das dann um 12 Uhr machen.
Ja, ich kann auch um 10 Uhr das machen, weil da bin ich fit. Und wenn ich dann wieder Fahrrad fahre, na, geht's mir eigentlich gut.
Echt? Okay.
Ja, und dann kann ich hinterher hinlegen eine Stunde. Das, das geht schon.
Ja, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, wird das schwierig. Ja,
das schaffe ich schon.
Schaffst du?
Ja,
jawohl. Das cool. Ja, Toll. Ja. Also machen wir das so. Dann freue ich mich auf das Wochenende.
Das machen wir.
Ja? Ja. So. Die nächste Phase ist natürlich die Optimumphase, gell? Das ist natürlich wieder so die neue Wiedervereinigung. Diese Phase ist eine Phase von einer gemeinsamen Schöpferkraft, von einer gemeinsamen Fruchtbarkeit. Man tritt so in eine Rolle ein, der Väter und Mütter, die auch so für die nachfolgende Generation zur Verfügung steht, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Weisheiten sich einbringt. Die tun wir jetzt ganz schnell als Anspiel anstecken. Mehr möchte ich da dafür gar nicht sagen. Das ist so eine Erweiterung von dem, was wir jetzt gespielt haben. Du Bernd, ich habe eine ganz coole Idee. Ja, weißt du, ich habe mir überlegt, wir könnten uns doch ein zweites Pferd kaufen.
Zweites Pferd?
Ja, das wäre voll cool. Dann könnten wir zusammen ausreiten.
Jetzt sind wir ja bei aller Freundschaft.
Also, richtig cool.
Ich finde die Idee gut, aber
es
muss dir klar sein, es ist dein Pferd, nicht mein Pferd.
Ja, das weiß ich schon.
Weil ich habe die Yacht und ich möchte auch noch andere Beziehungen pflegen, nicht nur jagen und reiten. Also,
ja, das weiß ich schon. Aber einmal die Woche könnte man das machen.
Einmal die Woche gehe ich mit, ja.
Ja, und vielleicht im Sommer, wenn es so schön Wetter ist und man abends lang hell ist, dann könnte man vielleicht unter der Woche.
Einmal die Woche lasse ich.
Toni, ich habe auch ein ganz cooles Pferd gesehen.
Echt?
Ja, der ist riesengroß, da kannst dann du auch drauf.
Ja, der muss schon groß sein.
Ja, ja, das wäre doch cool.
Ja, das wäre cool. Das
also dann mache ich mich da mal auf die Suche.
Ja, mach das.
Ja, halt du auch noch.
Du, Miriam, mit dem Hund, jetzt haben wir den Balu haben wir ja verloren, ja. Und es war ja schon klar, dass wir uns wieder einen Hund her tun, ja.
Ja.
Und du willst natürlich einen großen Hund, weil der muss ja deinem Gaul hinterher, ja. Andererseits, wenn ich einen Vorstehhund will, ich weiß gar nicht, was der in meinem Revier vorstehen soll, weil das sind Schweine, Rehe, paar Füchse, ja. Also, ich brauche einen Schweißhund. Und,
aber weißt du, ich habe so Angst, wenn ich jetzt die gleiche Rasse habe und dann habe ich so Angst, dass der vielleicht auch Epilepsie kriegt.
Das kann ich verstehen. Also dass deine, also das ist
mir gar nicht
in
recht.
Uns ist so ein bisschen drin, dieses Jahr, wo der so geleitet hat, das diese Erfahrungen, diese Erfahrung, wo wir miteinander gemacht haben, das war schlimm. Ich kann das verstehen, aber wenn wir jetzt unseren Verstand da einsetzen, meinst du nicht, das wäre. Denk doch noch einmal drüber nach. Also ich würde mich richtig freuen, wenn ihr wieder die gleiche Rasse nehmen könnt. Mhm.
So, und das Fazit kennt ihr alle. Wir haben wieder die gleiche Rasse. Ihr kennt diesen Hund auch alle. Und wir haben ein zweites Pferd. Ja. Und das Interessante ist, dass wenn man diese 5 Phasen durchlebt hat, dass man nicht am Ende ist. Witzigerweise fängt nämlich jetzt alles wieder von vorne an. Also das heißt, diese Phasen, die durchlebt man eigentlich seine ganze Ehe immer wieder. Könnt ihr mal überlegen, in was von einer Phase ihr gerade seid. Und dieser Prozess, den ich da so beschrieben habe, ist eigentlich ein bisschen paradox. Denn es ist so, dass je autonomer man wird als Einzelperson, desto intensiver erlebt man eigentlich die Vereinigung. Und je tiefer so eine Vereinigungserfahrung wird, desto freier und autonomer erlebt man sich selbst. Und als wir das so nochmal vorbereitet haben, ist uns eingefallen, dass diese Beziehung zu Gott eigentlich ganz ähnlich ist. Dass es da auch verschiedene Phasen gibt. Wenn man Gott zum ersten Mal begegnet, dann ist man ergriffen von seiner Liebe. Man will ihm ganz nah sein. Wir sind begeistert von ihm, für das, was er für uns tat, was er uns verspricht. Und wir wollen uns ganz mit ihm verbinden. Und es sagt ja auch sein Wort, dass er in uns lebt. Und es bestätigt uns in diesem Wunsch, ihm ganz nah zu sein. Wir erleben die erste Liebe und erzählen jedem davon und glauben, mit Gott die ganze Welt erobern zu können. Und wir sind ihm ganz ergeben. Aber wir haben so gemerkt, vielleicht geht's euch nicht so, aber wir haben das gemerkt, dass ganz schnell auch so ein Widerstand in uns aufsteht. Dass man merkt, das Leben mit Gott ist nicht rosa, es kommen Anfechtungen, Leid überwältigt uns, eine eigene Begrenzung ist spürbar und wir fühlen uns oft so weit entfernt von ihm. Und als biblischer Zusammenhang ist uns die Geschichte mit den verschiedenen Böden eingefallen, die Samen werden uns geraubt von Vögeln, Dornen, Disteln, ein Kampf entsteht, Zweifel kommen. Ja, und manchmal schwindet unsere anfängliche Begeisterung und wir gehen auf Distanz, immer in der Distanzierungsphase. Man überlegt sich genau, ob man sich weiterhin so stark einbringt. Und das, was man doch einst sich so fest vorgenommen hat, merkt man, dass es in der Realität irgendwie gar nicht umsetzbar ist. Und dann wird man in der Offenbarung aufgefordert, zur ersten Liebe zurückzukehren. Vielleicht hat man sich einige Zeit seine Beziehung zu Gott auf Schmalspur gelebt. Aber man hat doch gemerkt, dass wir gehalten sind, dass er treu ist. Auch wenn wir untreu sind. Dass er auf uns wartet wie der liebende Vater. Und dann beginnen wir wieder, uns mehr auf ihn einzulassen. Wir nähern uns ihm wieder an. Vielleicht anders als früher. Wir haben nicht mehr so große Sprüche auf Lager. So wie der Petrus. Herr, mit dir werden wir sterben. Nein, wir wissen um unser Menschsein. Um unsere Schwachheiten. Und diese neue Beziehung zu Gott ist davon gekennzeichnet. Demut ist der Mut, zu seiner Begrenzung zu stehen. Aber nun entwickelt sich etwas Neues, etwas Schönes. Vielleicht viel Schöneres als die anfängliche Begeisterung. Eine tiefe Verbundenheit, ein tiefes Verstehen, Annehmen auch von Schwerem. Und dann sind wir wieder in der fünften Phase angelangt, in der Wiedervereinigung. Und auch hier beginnt dann irgendwann das Ganze von vorne. Einfach, weil wir Menschen sind, weil wir Sünder sind. Aber wir kennen den Weg zurück immer schneller. Und wir beschreiten ihn dann hoffentlich auch immer schneller als beim ersten Durchgang. Natürlich hinkt der Vergleich ein wenig, weil Gott unser Schöpfer ist und sich niemals von uns distanziert. Dennoch hilft es uns zu begreifen, dass Beziehungen nichts Statisches sind. Auch nicht unsere Beziehung zu Gott. Zum Abschluss wird der Bernd euch noch eine Geschichte erzählen.
Wie wir das so vorbereitet haben, ist mir eine Geschichte eingefallen. Die kennt bestimmt einige. Die heißt Der Wettlauf, The Race auf Englisch. Und vielleicht könnt ihr euch das ein bisschen so vorstellen. Gott uns hat ja eine Vorstellungskraft gegeben. Da ist eine Aschenbahn. Und an den Tribünen sitzt ein Vater. Und der schaut seinen Sohn an, der dann gleich diesen Lauf beginnt. Der Schussknall geht los und der Junge spurtet los. Voller Elan, er ist einfach in seinem Element. Und er ist so übereifrig, dass er einfach strauchelt und hinfällt. Er liegt mit der flach an der Aschenbahn, die anderen überholen ihn. Er rappelt sich auf, läuft wieder weiter und kommt aber trotzdem wieder nicht ins Gleichgewicht und fällt nochmal hin. Und der Vater sieht dazu, er sieht es. Aber trotz all dem, der junge Mann macht sich wieder auf und läuft trotzdem weiter. und bis zum Ziel. Und da schaut er in die Augen, da sieht er den Vater sitzen. Und die ganze Menge in dem Stadion, die jubelt. Komischerweise nicht der als Erste ins Ziel ist, sondern der Junge, wo der Vater zugeschaut hat. Und so ist es unser Leben. Und ich bete jetzt zum Abschluss und dann kommst du noch. Vater, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns immer ansieht. Vom Lebensanfang bis zum Lebensende sind wir die Angeschauten. Und dafür danke ich dir vom ganzen Herzen. Du siehst auch unsere Schrammen, du siehst unsere Verwundungen. Du kennst auch die Verwundungen und Verletzungen, die wir in unserer Ehe uns gegenseitig angetan haben, sowie im Beruf und wo auch immer. Trotz all dem bist du jemand, ja, der uns weiterbringen will, der dieses über unsere Schwäche hinaus mit uns siegen will. Und dafür danke ich dir vom ganzen Herzen. Und ich vertraue einfach, dass du derjenige bist, der uns ans Ziel bringt. Amen.